Disruptiv, zweite Folge. Wir dürfen nochmal senden, wurden noch nicht abgestellt.
Disruptiv. Die Arbeitswelt von morgen, heute gestalten.
Und freue mich heute sehr. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie wir Führung in Krisenzeiten eigentlich gestalten und wie KI massiv einwirken kann auf all das. Ja. Ich möchte heute mit dir, René, über was ganz anderes mal sprechen. Ja. Über was mir in meiner Karriere sehr, sehr geholfen hat und was ich zuhauf getan habe, nämlich auch Fehler zu machen. Ne? Und was eigentlich bedeutet, wenn man eine gute Fehlerkultur hat. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, aber kannst gerne gleich deine Meinung sagen, dass High Performance eigentlich immer durch Fehler entsteht, beziehungsweise wie wir aus diesen Fehlern lernen, resilienter werden und was wir aus diesen Fehlern dann besser machen. Ne? Bin auch der festen Überzeugung, dass alles, was wir da draußen sehen, was besonders innovativ ist, was mal anders ist, was wirklich auch allem davonläuft, ist immer aus einem Mangel oder einem Defizit entstanden. Ja? Und gleichzeitig kennen wir das selber auch, und wir als Führungskräfte, wir kritisieren oft den Mangel oder wir sind defizitorientiert oder gucken in die Schwächen. Aber vielleicht liegt genau darin die Chance, auch in der aktuellen Phase oder Zeit da draußen, diesen Fehler als das zu sehen, was er ist, was super gut ist.
Ich finde es immer spannend, Krisen wird immer als was Negatives gesehen. Finde ich ein Loser-Mindset, bin ich ganz ehrlich, muss ich so hart sagen. Krise ist aus meiner Sicht eher eine Routine. Gerade in den Krisenzeiten sind wir doch besonders innovativ. Gerade in den Krisenzeiten, wenn unsere bewährten Handlungsmuster nicht mehr funktionieren, dann müssen wir Lösungen entwickeln für Probleme. Und das ist immer genau dann, wann ich vorangekommen bin. Ich kann mich genau meine Vita erinnern an verschiedene Situationen. Immer dann, wenn ich vor Herausforderungen stand und meine bewährten Strategien nicht funktioniert haben, da musste ich kreativ werden. Und im Nachhinein hat mir das immer geholfen. Das Problem ist, Stefan,
das merkst du nicht in der Krise. Du merkst es nur danach.
Das merkt man danach. Das Problem ist, bist du bereit, diesen Schmerz zu gehen? Viele Leute meiden erstmal den Schmerz. Ja. Die wollen gerne im Bewährten bleiben, im Gewohnten. Aber das bringt dich nicht weiter.
Ja, aber das ist auch immer der Grund, warum du weißt eigentlich alles. Ich habe ja ganz, ganz viele Interviews mit Menschen vom Wettbewerb, die wissen auch schon immer alles, haben die Lösung, aber kommen eigentlich nie umsetzen. Ja. Weil die Bereitschaft, durch den Schmerz durchzugehen, teilweise gar nicht da ist. Was ich auch beobachtet habe, was ich sehr spannend finde, ist, dass wenn Krise da ist, wenn die Zahlen nicht gut sind im Vertrieb, egal auf welcher Ebene, wie wird dann mit dir umgegangen? Wie wird dann mit dir kommuniziert? Erlebst du dann eine andere Kommunikation? Ne? Ist dann der Mensch auf einmal außer Acht? Spannende Frage. Ja. Ist man selber auch nicht ganz frei von. Ja. Wir bewerten gerade auch im Vertrieb oder im Recruiting die Menschen natürlich kennzahlenorientiert. Das ist auch nichts Falsches per se. Ich glaube aber, dass in der Krisenzeit in vielen Firmen die Führungskräfte ihr adaptives Verhalten ablegen. Was ich damit meine ist, man sieht dann die Wirklichkeit, man sieht dann das reale Gesicht, den Umgang, ja. Wie geht jemand mit Stress um? Ja? Wie filtert er Stress weg von seinen Leuten an der Front, ja, die eh schon einen toughen Job haben? Und ich glaube, da sehen wir doch immer wieder ähnliche Muster, die teilweise auch erschreckend sind, ehrlich gesagt, wie mit Menschen umgegangen wird oder wie auch versäumt wird, Leistungen einzufordern. Denn eins ist sicher in diesen Phasen. Und es ist auch nicht gestrig oder oldschool, weil es mal relativ schnell in die Schublade haben wird. Mhm. Es war noch nie wichtiger, KI hin oder her, wir haben es ja schon mal diskutiert, raus zum Kunden zu gehen. Und zwar auch von den Führungskräften.
Du musst rausgehen und du darfst vielleicht auch diese Fehler machen, es nicht direkt zu erkennen. Aber wenn du dabei stehen bleibst, das wird das Ende sein. Das wird das Ende sein von dir, von deinem Erfolg. Du musst bereit sein, Fehler zu erkennen. Lessons learned. Du musst was mitnehmen davon. Und viele Menschen sind nicht in der Lage, das alleine zu packen. Deswegen finde ich es so spannend, was wir das letzte Mal diskutiert haben. Eine gute Führungskraft muss in der Krise bereit sein, zu erkennen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen und wie können wir uns verändern. Das ist nicht schlimm, ich wiederhole es nochmal, Fehler zu machen, das hast du auch gesagt. Fehlerkultur, ich glaube, das soll jetzt keine Plakette wieder sein, da müssen wir alle dran arbeiten. Die Idee ist, wie blicke ich rückblickend auf Dinge und wie verändere ich sie und habe ich die Bereitschaft? Und da trennt sich die Spreu vom Weizen.
Aber ich glaube, worüber wir alle diskutieren, ja, und das ist immer so das Typische, ich kann es auch kaum noch hören. Früher haben die Leute mehr Sales gemacht, die High-Performance-Kultur von früher gibt es nicht mehr, die Leute haben keinen Bock mehr, ich muss sie quasi zur Akquise tragen, die Hörer glühen nicht mehr, also all diese Stereotypen. Ja. Ich glaube, ganz viel hängt damit zusammen, wenn wir ein System haben, was Fehler unterdrückt, dann entsteht keine High Performance. Wir hatten mal, das ist ganz spannend, wir hatten mal einen, ja, wie so eine Art Trainer oder Instructor von der Navy da, den haben wir uns mal eingeladen. Und so mit dem Ziel, so ein bisschen Beispiele aus der Navy zu übertragen, was Führung angeht. Und in der Navy ist zum Beispiel so, nach jedem Flugmanöver kommen die zusammen und machen eine reine Fehleranalyse. Also alles, was auf diesem Manöver falsch gelaufen ist. Jeder Millimeter, der falsch geflogen wurde oder jeder Systemfehler. Und dann gibt es ein Fehlerprotokoll. Und die Fehlerkultur dort ist auch gar nicht, dass es was Schlimmes ist, sondern es ist inhärent. Es ist einfach Teil der Kultur, um besser zu werden.
Ne? Wie kommunizierst du Fehler? Ich glaube, also was du sagst, spricht total mit mir. Ich kann mir das vorstellen, dass in so einem Kontext es total gut funktioniert. Aber
ich antworte dir mal ehrlich.
Ja, sag.
Nicht immer richtig. Weil es ganz viel auch mit meinem eigenen Stresslevel zu tun hat. Ja? Bin ich nochmal in der Lage gewesen, in meinem Gehirn das zu filtern oder wirklich empathisch zu transportieren? Ist mir nicht immer gelungen. Und ist aber ein Punkt, an dem ich arbeite.
Ne? Liegt es an der Kommunikation oder liegt es eher an der Resilienz? Aus meiner Sicht, vielleicht an beiden, aber ich glaube schon, dass Führungskräfte im ersten Schritt Dinge analysieren müssen, einschätzen müssen und danach aber auch in der Lage sind, Dinge gefiltert weiterzugeben. Damit meine ich nicht mit der Filterung, dass sie die Wahrheit verschweigen sollen, aber sie dürfen den Druck nicht auf die Art und Weise weitergeben, müssen die Botschaft trotzdem klar platzieren. Trotzdem bin ich der Überzeugung, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, Fehler adäquat zu benennen.
Ja, ich glaube, Führungserfahrung heißt ja auch, dass man in der Führung Fehler gemacht hat in der Vergangenheit, um dann aus denen zu lernen. Und wie viel Zeit geben wir denn den Menschen, sich die Führung reinzuentwickeln? Ne? Häufig ist ja die Erwartung, okay, du warst ein sehr erfolgreicher Vertriebler, jetzt hier ist dein Team mit 3 Mitarbeitenden und jetzt übertrag das mal, das wird schon abfärben. Oder wir sagen oft Leading by Example und vielleicht ist aber das, was ich vorlebe, operativ so stark oder so nicht adaptierbar oder so individuell, dass es die Mitarbeitenden gar nicht adaptieren können. Ja? Und das sind, glaube ich, die Themen, über die zu wenig gesprochen wird. Das ist ja auch die ganze Didaktik, wenn wir uns das anschauen. Es geht ja immer mehr weg von PowerPoint-Schlachten hin zu, wie wird eigentlich ein LOD-Training aufgebaut? Ja? Wie gehen wir eigentlich mit den Menschen in Dialog? Wie lernen eigentlich Menschen heutzutage noch, die völlig reizüberflutet sind? Und jetzt, ich vergleiche es mal jetzt wirklich, ich gehe mal zurück, es klingt ein bisschen altmodisch. September 2006, ich als Consultant, ich habe Telefonhörer gehabt, es gab Outlook und das Telefon. Das war's. Es gab gar, also ich wurde nicht über WhatsApp angeschrieben, nicht über MS Teams angeschrieben, nicht über Insta, nicht über irgendwelche anderen Kanäle. Das heißt, ich konnte mich sehr an meinen Kanälen fokussieren. Und heute wollen wir überall gleichzeitig sein und sind eigentlich nirgendwo richtig.
Diese Ablenkung, von der du sprichst, die können wir nicht mehr zurückdrehen.
Die ist da, naja, und deswegen ist da die spannende Frage, wie schaffen wir überhaupt noch Fokus? Und ich überlebe eher eine Überforderung da draußen. Überforderung, über die halt wenig gesprochen wird, weil das wäre ja wieder dann Schwäche zu zeigen. Aber ich glaube, dass fast jede Führungskraft da draußen erfolgreich ist.
Du hast eben gesagt, leading by example. Und ich bin auch der Überzeugung, dass eine gute Führungskraft vorangehen muss. Sie muss Vorbild sein. Sie muss zeigen, was ist möglich. Sie muss mit an Bord sein, wie so eine Art Spielertrainer. Trotzdem muss eine gute Führungskraft, gerade unsere Branch-Manager zum Beispiel, müssen auch in der Lage sein, die zweite Reihe aufzubauen. Denn wenn zu sehr Fokus auf einer Person liegt, besteht auch die Gefahr, dass wir dann Wissen verlieren. Wie stellen wir denn das sicher?
Ja, man muss jemals gucken, welche Führungskraft habe ich auch vor mir, was bringt die mit? Ist die auch in der Lage, eine Infrastruktur aufzubauen? Ist das überhaupt die Stärke der Führungskraft? Ja. Situatives Führen heißt ja auch, dass ich mir genau angucke, in welchen Themen ist meine Führungskraft stark, die auch zu stärken, darüber auch zu sprechen, und wo haben wir in dem Entwicklungsfeld? Und wo macht es vielleicht auch keinen Sinn, diese Führungskraft einzubinden? Da müssen wir auch mal ehrlich drüber sprechen. Ja. Und ich glaube, diese Zerrissenheit, die viele Führungskräfte spüren, die wir auch erleben, ist ja die, dass alles gleichzeitig wichtig ist. Ja. Wir sollen uns auf Wachstumsbranchen konzentrieren. Wir sollen mehr raus zum Kunden. Der Kunde will es nur digital sehen. Ne? Wir sollen mehr Kandidaten interviewen und wieder mehr Niederlassungen holen. Viele Kandidaten wollen diesen Weg gerne mehr auf sich nehmen. Also egal, was wir tun, wir brauchen viel mehr ein Reason Why, um die Leute wieder zu uns zu ziehen, um diese menschliche Nähe wieder zu erzeugen, die so wichtig ist. Zeitgleich haben wir natürlich die ganzen systemischen Veränderungen, Wir haben eine jüngere Generation zu führen, die viel mehr fordert von uns auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und Hierarchien, die flacher geworden sind. Ne? Und wir erwarten dann auch noch, dass eben diese Führungskraft sehr, sehr kundennah operiert. Und das ist manchmal schon in einem Widerspruch, wissen wir auch. Ich glaube aber, die Kundennähe zu verlieren, ist der größte Fehler. Alles andere kann man aufholen. Ich glaube, wenn wir in der Führung Menschen haben, die gestrig sind, also bei mir bewerben sich momentan jeden Tag ganz viele Präsidenten, die 5, 6 Jahre gar nicht mehr am Kunden waren. Die harte Wahrheit ist, keiner in der Branche sucht diese Menschen aktuell.
Das bedeutet, wir brauchen die operative Führungskraft. Wir brauchen jemand, der dabei ist, der rausfährt zum Kunden. Wir
müssen aber auch die Strukturen schaffen, dass die Führungskraft operativ sein kann. Und da müssen wir uns auch in die eigene Nase packen. Aber ja, ich bin der festen Überzeugung, walk the talk in diesen Zeiten wichtiger denn je. Wir können viel uns in irgendwelche Theorie-Classroom-Training stellen mit Flipchart und sagen, wie man eine Einwandbehandlung macht. Wir müssen es am Live-Objekt vorleben als Führungskraft und das ist der einzige Weg. Aber weil die Kunden sich auch verändern. Die Kunden heute sind anders als vor 10 Jahren.
Aber dann geht es doch zurück klassisch auf das Thema situative Führungsstil. Du musst anpassungsfähig sein, du darfst nicht auf ein Pferd setzen, du musst in der Lage sein, verschiedene Dinge zu beherrschen. Du musst selbst stark sein im Vorleben. Du musst stark sein in Einschätzen, wo liegen die Potenziale in deinem Team. Und letztendlich musst du delegieren. Management by Delegation. Du musst überlegen, wer hat welche Stärken, wer hat welche Motivatoren und wie kannst du die am besten einsetzen. Willst du das damit sagen?
Ja und nein, weil ich glaube, alles kann man gar nicht schaffen. Da widersprecht ihr auch. Ich glaube, wir müssen mehr vom Markt kommen, dass wir wirklich als Führungskraft wissen, was wird draußen gesucht, was sind gerade die Stolpersteine, die uns auch die Unternehmen in den Weg legen. Gar nicht unbedingt bewusst oder vorsätzlich, sondern weil sie selber unter einem massiven Druck stehen. Ne? Macht es überhaupt Sinn, momentan im Automotive-Sektor Akquise zu machen? Ne? Stelle ich mal eine Abrede, ob das Sinn macht. Ja? Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir es schaffen, dass die Belegschaft wirklich auch spürt, dass alle Hierarchieebenen beim Kunden sind, dann haben wir schon ganz, ganz viel erledigt auf dem Weg und lösen auch viele Themen gleich noch auf dem Weg mit.
Spannend. Also ich bin momentan noch skeptisch, ehrlicherweise, ob das so eintreten wird, aber von der Idee her bin ich da vollkommen mit an Bord. Was ich glaube, dass gerade der Wissenstransfer super, super interessant sein wird. Wie ist es möglich? Wir haben ganz normal in der Branche Fluktuation. Ich glaube, da müssen wir, ist klar, dass wir drüber reden müssen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Gerade wenn ein Team sich verändert, teilweise durch natürliche Faktoren, wie stellen wir trotzdem sicher, dass dieser Wissenstransfer kontinuierlich gesichert ist?
Ich glaube, eine Sache, über die wenig gesprochen wird, um Fluktuationen zu verringern, müssen wir Menschen einstellen, die bereit sind, durch den Schmerz zu gehen und nicht beim ersten Problemchen wegrennen. Um dann genau das gleiche Problemchen im Rucksack beim nächsten Personal
zu haben. Aus den Fehlern zu lernen, wo wir am Anfang gewesen sind.
Ja, was sehen wir denn in der Krise? Ich sehe seit 19 Jahren und ich bin müde davon, dass die Menschen ständig den Personaldienstleister wechseln. Ihr Fixgehalt steigt mit, die Bereitschaft teilweise an den unbearbeiteten Themen zu arbeiten. Ist aber nicht unbedingt da. Und selbige Leute werden wieder teuer zurückgeholt und wir wundern uns über diese Gehaltsexplosion, die wiederum einen gewaltigen Druck auf jede P&L auslöst, was die Leute bilden müssen, in einem Markt, der stagniert. Ja. Also selbst kreiertes Monster von vielen, ich muss leider sagen, vielen angelsächsischen Personaldienstleistern. Und wir wundern uns dann so ein bisschen, warum der Druck über ist.
Was ist der Gegenentwurf? Wenn man jetzt sagt, wer wegen Geld kommt, geht wegen Geld, das war ein bisschen, was du eben zitiert hast. Was ist
immer so seine Idee? Also ich glaube, wir müssen da auch realistisch sein. Es ist schön, wenn wir uns irgendwas wünschen, aber der Vertrieb lebt auch davon, dass die Menschen, ich sage es jetzt einfach mal so, und dass die Menschen auch gierig sind. Das ist einfach so. Und das ist auch nichts Schlechtes. Ja? Wir haben in Deutschland ein sehr, ja, wie soll ich sagen, immer noch ein teilweise negatives Bild vom Vertrieb. Da ist ja die USA leider sehr viel weiter als wir. Aber ich glaube, wir brauchen einen Mix aus Menschen, die wirklich intrinsisch motiviert sind, die einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Da wird KI auch helfen, dass die Arbeit anspruchsvoller werden wird in der Zukunft und dass da wieder mehr Sinn entsteht. Und eben aber auch Menschen, die so ein bisschen den Söldnergedanken haben, die wird es immer geben. Sind oft auch High-Performer, muss man ja auch sagen. Aber mir fehlt schon manchmal die Nachhaltigkeit in der Branche. Ich muss es so hart sagen.
Vielleicht ist es ein Thema, wo wir in Zukunft nochmal verstärkt reingehen können, wie können wir das gewährleisten, dass wir so auftreten und trotzdem authentisch dabei bleiben.
Das ist die Frage, die es zu klären gilt in der nächsten Folge. Vielen Dank, René.